Zu der Lebenshilfe begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert aus dem Studio in Ohlsbach bei Straßburg. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zu folgendem Thema. Der Mensch bedingungslos als Sünder geliebt. Dazu darf ich einladen oder freue mich, dass ich mit Ihnen verbunden bin, Pfarrer Winfried Schnur. Sie sind uns zugeschaltet aus Trier. Und dort betreuen Sie einen Wallfahrtsort, nämlich die Blandinenkapelle. Dort feiern Sie täglich die Heilige Messe. Das ist sozusagen Ihre Aufgabe als Pensionär und das macht Ihnen auch große Freude. Und wichtig ist Ihnen vor allem auch, ein Herz für die Menschen zu haben, für die leidenden Menschen und die Menschen vor allem auch ernst zu nehmen und auch Ihnen den Gott der Liebe nahe zu bringen. Insofern dürfen wir heute gespannt sein, dieses Thema, nämlich das Thema vom sündigen Menschen, auch aus dieser Perspektive von Ihnen zu hören. Ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind, Herr Pfarrer Schnur. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, der Mensch bedingungslos als Sünder geliebt. Ich habe da auch was Interessantes gefunden und das wollte ich auch als Einstieg hier nehmen, dass wir, wenn wir jetzt gerade, woher auch immer wir kommen, dass nicht alles so ganz unvermittelt ist. Denn als Christen wissen wir zwar, dass wir als Sünder, also eben so, wie wir sind, von Gott bedingungslos geliebt sind. Aber das ist eben eine Glaubenswahrheit. Die Frage ist, ob wir nicht genauso gut wissen um diesen tief sitzenden Zweifel in dieser Frage. Liebt Gott mich wirklich und gerade auch jetzt in meinen Fehlern, in meinen Nöten, in meiner Verzweiflung oder gerade jetzt, wo ich das Gefühl habe, so weit weg und entfernt von ihm zu sein? Da kann uns eine Bibelstelle aus Johannes, nämlich dem 3. Kapitel, Vers 16, vielleicht weiterhelfen. Da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und mit dem Wort Liebe, hier Agape gemeint, ist eben die Liebe Gottes für den Menschen gemeint. Entscheidend ist, dass Gott, der Vater, die Welt schon bedingungslos geliebt hat, bevor Jesus ans Kreuz ging. Der Sohn ging nicht ans Kreuz, damit der Vater die Welt lieben kann, sondern er ging ans Kreuz, weil der Vater die Welt, das heißt die Menschen, bereits zuvor liebte. Tja, ist das nicht eine großartige Botschaft? Genauer nachzulesen ist das letzte Zitat auf der Homepage Face to Face, einer christlichen Initiative. Und da heißt es dann sinngemäß weiter, als wir also noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Und das ist ja nun, das können wir wahrscheinlich nachvollziehen, der größte Liebesbeweis, der ein Mensch oder ein Wesen jemals erbringen kann. Nun sind wir aber oft so geprägt, dass wir meinen, uns die Liebe Gottes erst durch gute Werke erarbeiten zu müssen. Erst wenn wir im religiösen Sinn genug geleistet haben, fühlen wir uns gut und meinen dann erst von Gott geliebt zu sein. Aber das ist nun weit gefehlt. Nicht, dass Gott etwa etwas gegen gute Werke hätte, aber es ist ein großer Unterschied, ob wir all das tun, um von Gott geliebt zu werden, oder ob wir das nicht vielmehr tun, weil wir von ihm immer schon geliebt sind. Tja, wie können wir aber das nun in unserem Leben auch erfahren, von Gott geliebt zu sein, und zwar in jedem Augenblick meines Lebens? Er hat schon immer Ja zu mir gesagt. Ihn stellt sich diese Frage nicht jeden Tag neu. Also Gott stellt sich diese Frage nicht jeden Tag neu, im Gegensatz zu mir. Ich tue das vielleicht schon eher mal. Und ich wünsche uns, dass uns diese Liebe Gottes ohne jeden Leistungsdruck in der kommenden Stunde ganz neu trifft, vielleicht auch betroffen macht. Dass wir uns einfach in die Liebe Gottes fallen lassen können. In diesem Sinne darf ich Sie jetzt bitten, Herr Pfarrer Schnur, Sie haben uns etwas vorbereitet und es hat auch einen meditativen Charakter. Wir spielen zwischendrin auch immer wieder Musik ein, dass wir das gesagt noch ein bisschen nachwirken lassen können. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich direkt hier mit Ihren Fragen noch mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich gebe dann die Hörernummer nach dem Vortrag an Sie weiter.
Es ist nicht angenehm, über uns als Sünder zu reden. Ein seltsames Gefühl steigt in uns auf. obwohl es ja gar nicht darum geht, eine öffentliche Beichte abzulegen. Wir wollen versuchen, von einer anderen Seite an unser Thema heranzugehen. Es geht darum, dass wir aufatmen können, eine neue Sicherheit bekommen, dass in uns etwa aufsteigt, ah, so ist das. Ich habe einen Film über Salomo gesehen, der mich sehr berührt hat. Ein König, so unsagbar reich von Gott beschenkt, der so wunderbare Dinge über Gott gesagt hat, fällt am Ende seines Lebens von dem einen wahren Gott ab. Mir ist lange nachgegangen, wie kann so etwas möglich sein? Gehen wir miteinander diesem Gedanken nach. Ich zitiere aus dem Buch der Könige. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete, ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht aber steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden weiß. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott, ich werde deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Allen Völkern, so heißt es weiter im ersten Buch der Könige, kamen Leute, um die Weisheit Salomos zu hören, Abgesandte von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit vernommen hatten, darunter auch die Königin von Saba. Glücklich sind deine Männer, so sagte sie, glücklich diese deine Diener, die allezeit vor dir stehen, und deine Weisheit hören. Von dieser seiner Weisheit zeugen 3000 Sprichwörter, 1500 Lieder. So erwähnt es das Buch der Könige. Sie sind so ausdrücklich aufgezeichnet. Berühmt sind auch seine Weisheit und Einsicht, wie er sein großes Volk regierte. Ganz ausführlich schildert das Buch der Könige den Aufbau seiner Verwaltung. Der war in dieser Größenordnung nur einem umfassenden Geist möglich. Sein schönstes Werk war der herrliche Tempel, den er für den einen Gott Jahwe erbauen ließ. Er hat ihn in tiefem Glauben an den ausdrücklichen Willen Gottes mit großem Geschick erbaut. Hören wir Auszüge aus dem Weihegebet des Königs. Salomo trat in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. wie viel weniger dieses Haus, das ich erbaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet. Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst. Höre sie und verzeih. Wenn sie gegen dich sündigen, es gibt ja niemand, der nicht sündigt, und du ihnen zürnst, sie ihrer Bedrängen preisgibst und ihre Feinde sie gefangen fortführen in ein fernes oder nahes Land, so werden sie im Land ihrer Gefangenschaft in sich gehen. Sie werden im Land ihrer Gefangenschaft umkehren, zu dir flehen und rufen, wir haben gesündigt, Unrecht haben wir getan und gefrevelt. Nach diesem Weihegebet hat der König, er war zugleich Priester, das Volk gesegnet. Salomo erhob sich auf dem Platz vor dem Altar, wo er niedergekniet war und die Hände zum Himmel ausgebreitet hatte. Er trat vor die ganze Versammlung Israels, segnete sie und rief mit lauter Stimme: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Von all den herrlichen Verheißungen, die er durch seinen Knecht Mose verkündet hat, ist nicht eine hinfällig geworden. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern war. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Er lenke unsere Herzen zu sich hin, damit wir auf seinen Wegen gehen und die Gebote, Befehle und Anordnungen befolgen, die er unseren Vätern gegeben hat, damit alle Völker der Erde erkennen, dass niemand Gott ist als der Herr allein. Euer Herz aber bleibe ungeteilt beim Herrn, unserem Gott, so dass er seinen Gesetzen folgt und auf seine Gebote achtet, wie es heute geschieht.
Der Mensch bedingungslos als Sünder geliebt, das ist das Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie hören die Gedanken von Pfarrer Winfried Schnur. Er ist uns zugeschaltet aus der Blandinenkapelle, dem Wallfahrtsort in Trier. Und er hat uns gerade das Weihegebet König Salomos vorgelesen. König Salomo, der tiefgläubig ist, wie es auch aus diesem Weihegebet hervorgeht, aber dann nimmt sein Leben eine Wende. Hören Sie weiter, Pfarrer Schnur.
Wie ist es möglich, dass dieser so hochbegnadete, dieser so fest im Glauben an den einen Gott Jahwe lebende König ganz tief abstürzen kann? Ein Mensch, der so beten kann, der so tiefe Gedanken über Gott zu sagen weiß. Da heißt es in Kapitel 11. König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao noch viele andere ausländische Frauen. Es waren Frauen aus den Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr dürft nicht zu ihnen gehen und sie dürfen nicht zu euch kommen, denn sie würden euer Herz ihren Göttern zuwenden. Und dann heißt es weiter an dieser Stelle, an diesen hing Salomo mit Liebe. Als er älter wurde, verführten ihn seine Frauen zur Verehrung anderer Götter, so dass er dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war wie sein Vater David. Er hielt sich nicht an das, was der Herr von ihm verlangt hatte. Die Gebrochenheit des Menschen muss doch sehr stark sein, wie wir bei Salomo sehen, direkt und heimlich. Der Mensch muss bis in seine Mitte hinein gebrochen sein. Wenn wir darüber nachdenken, stoßen wir auf den Beginn des Menschengeschlechtes, auf Adam und Eva. Geschaffen als Abbild des lebendigen Gottes, innig lebend in der bewussten Unmittelbarkeit der Gegenwart Gottes, stürzt der erste Mensch von dieser Höhe der Erwählung hinab in die tödliche Tiefe eines zutiefst gebrochenen Lebens. Dabei war Adam, anders als wir, gesund an Geist und Leib. Er lebte in vollkommener Harmonie mit seinem Schöpfer, mit sich, mit Eva, seiner Frau, und mit der ganzen Schöpfung. Das pure Gegenbild unserer Gebrochenheit. Wenn selbst Adam abstürzt, können wir schon eher begreifen, dass wir, seine Nachkommen, stets in Gefahr sind, abzustürzen. Es muss in unserer Welt eine höchst gefährliche Macht des Bösen geben.
Die Gebrochenheit des Menschen. Warum neigen wir immer wieder dazu, uns von Gott abzuwenden? Wir thematisieren das hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Pfarrer Winfried Schnur gibt uns seine Gedanken dazu wieder, hat uns gesagt, oder das Beispiel König Salomos genannt, der Gott um ein hörendes Herz bittet am Ende seines Lebens, aber dann sich doch wieder den anderen Göttern zuwendet. Und jetzt versuchen sie auch gerade uns die Geschichte von der Erbschuld, vom Sündenfall nahezubringen, um einfach zu verstehen, wie es um den Menschen steht und warum es immer wieder auch zu diesen Abstürzen kommt, sage ich mal.
Gehen wir der Gebrochenheit näher auf den Grund. Ihr werdet sein wie Gott. Gut und Bös werdet ihr erkennen. Die Bibel zeigt, wie Versuchung geht. Sie beginnt mit einer Täuschung oder sogar mit einer handfesten Lüge. Oh, keineswegs werdet ihr sterben. Vielmehr werden euch die Augen aufgehen. Lasst dich bloß nicht für dumm verkaufen. Ihr werdet selber Gott sein. Hoch hinaus wollen, immer höher, immer mehr sein, immer mehr haben. Und wenn die Lüge das Herz berührt hat, sieht das verlockende Angebot auf einmal überaus köstlich aus. Dann schildert die Bibel, was aus der Lüge, aus der Verblendung, ausgeartet in Hochmut geworden ist. Das extreme Gegenteil von dem, was die Lüge vorgegaukelt hat. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. So hat Gott den Menschen nicht geschaffen. Die Schöpfung aus der Hand Gottes war genau das Gegenteil. Beide, heißt es da in Kapitel 2, beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Ein tiefes Erleben der Freude aneinander, die Erfahrung einer vollkommenen Harmonie, ein Vertrauen bis auf den Grund und vor allem das unmittelbare Erleben der Gegenwart Gottes. In diesen Zustand können wir uns nicht mehr hineindenken. Was ist daraus geworden? In einem Augenblick sind zwei Liebende sich fremd geworden. Das Vertrauen ist bis auf den Grund gestört. Aus der Trennung von Gott wurde Spaltung auf der ganzen Linie. In sich selbst, zum Partner hin, zur Schöpfung hin. Ausgedrückt in diesem Bildwort, sie erkannten, dass sie nackt waren. Nackt sein und sich bis auf den Grund schämen müssen. Was dann kommt, ist eine klare Folge daraus. Sie haben sich vor Gott versteckt. Sie konnten ihm nicht mehr in die Augen sehen. Vor dem, der sie aus Liebe schuf, müssen sie sich nun verstecken. Vor ihm. Der Mensch, sich selber fremd geworden, in sich selber unsicher geworden, steht nicht zu dem, was er gemacht hat. Er schiebt die Schuld auf andere. Und Gott hält Gericht über Adam und Eva. Wir kennen die Stellen der Schrift in Genesis 3. Und hält Gericht auch über die Schlange. Da heißt es, Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wir halten den Atem an. Mitten im Gericht über die unheimliche Sünde blitzt die ganze Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf auf. So kann nur bedingungslose Liebe sein. Gott macht noch im Gericht den ersten Schritt auf den Menschen zu. Gott kann nur lieben. Menschwerdung kommt in den Blick. Erlösung, neue Schöpfung. Indem Adam sich angemaßt hat, gegen Gott anzutreten, den Platz des Schöpfers einzunehmen, hat er nichts weniger getan, als den genialen Schöpfungsplan in seiner Urform, in seinem Uranliegen zu vereiteln. Ohne Gott, der das Leben garantiert, Einheit, Harmonie, erfülltes Leben, ist ein tödlicher Riss in der gesamten Schöpfung, eine überaus unheilvolle Gebrochenheit. Und Paulus kommentiert dazu, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten.
Pfarrer Winfried Schnur ist zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und er hat uns gerade erklärt, was die Versuchung des Menschen schlechthin ist, nämlich wie Gott sein zu wollen, und davon berichtet schon der Sündenfall im Paradies. Das Paradies, das eben diese vollkommene Harmonie von Adam und Eva war, die aber eben auch dann durch die Versuchung, durch die Lüge der Schlange in den Grundfesten völlig erschüttert worden ist. Und seither kennen wir eben Spaltung, Entfremdung des Menschen von sich und von Gott als die Folge des Sündenfalls. Ja, wie führt Gott nun aus der Sünde heraus oder wie hat er aus der Sünde eben Erlösung und ewiges Leben gemacht?
Wir haben meditiert, was Sünde ist. Und was alles aus der Sünde geworden ist, der Riss in der gesamten Schöpfung. zwischen Mensch und Gott, im Menschen selbst, in allen menschlichen Beziehungen, bis hinein in die gesamte Schöpfung. Wir alle sind in diese Gebrochenheit hineingeboren und haben in ihr zu leben, bis Gott uns durch den Tod aus dieser Gebrochenheit erlöst. Darum gehört es zum Dasein, damit Leben gelingen kann, Gebrochenheit, Schuld, Sünde nicht auszublenden oder zu verdrängen. Dabei ist es notwendig, nicht auf der menschlichen Ebene zu bleiben. Immer neu müssen wir uns dieser Wirklichkeit stellen. Jede Schuld, jede Sünde hat mit Gott zu tun. Wenn ich mir selbst gegenüber schuldig mache, mich gegen einen Mitmenschen verfehle, mich gegen die Schöpfung versündige, immer ist Gott mit im Spiel. Gott hat den Menschen immer in seiner Hand, Zeit seines Lebens, Augenblick für Augenblick. Wenn er sein Angesicht verbirgt, das erzählt wunderbar Psalm 104, wenn er seine Hand zurückzieht, seinen Atem für sich behält, sinkt der Mensch sofort in den Tod. Wenn uns dieser Gedanke der immerwährenden Schöpfung ins Herz geht, wenn wir Gott mit ins Spiel bringen, dann haben wir die Grundlage, in rechter Weise über die Sünde nachzudenken. Dann heißt Sünde, ohne Gott leben zu wollen. Und Sünde erst ernsthaft meiden heißt dann, mit Gott leben. Mit Gott leben bedeutet, ihm den ersten Platz im Leben zu geben. Da heißt nachdenken, wer oder was den ersten Platz in meinem Leben hat. Um mich dann bewusst zu entscheiden, Gott diesen ersten Platz zu geben. Und hier gibt es feine Unterschiede. Gott ein bisschen Platz geben. Gott gibt es, ich bekenne ihn, ich gehe zur Kirche, die Gebote bedeuten mir etwas. Aber Gott spielt in meinem täglichen Leben so gut wie keine Rolle. Im praktischen Leben entscheide ich ohne ihn und auch gegen ihn. Oder ich bete, ich versuche die Gebote zu halten. Aber wenn es schwer wird, wenn es ans Eingemachte geht, dann entscheide ich ohne ihn. Wirklich mit Gott leben geht nur ganz und immer. Wie es das erste Gebot klar sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit all deinen Kräften. Gott das ganze Leben übergeben, eine vollständige Übergabe. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Schauen wir in die Bibel. Und wir denken jetzt an das Gleichnis vom Samen, der ausgestreut wird. Der Same, das Wort Gottes, fällt auf den Weg, fällt auf Felsen, fällt unter Dornen. Bilder, wie unsere Herzen sein können. Frucht bringt das Wort nur auf gutem Boden, auf dem guten Boden der vollkommenen Hingabe, auf dem guten Boden eines Herzens, das sein Leben ganz und gar Gott übergeben hat. Denken wir an den reichen Jüngling, ein sehr gutes Beispiel. Er hat es sehr gut gemacht. Halte die Gebote, sagt Jesus, habe ich gemacht. Alle habe ich gehalten, sagt er. Wunderbar. Und doch bleibt noch eine Frage. Gibt es da noch etwas, woran dein Herz hängt, was du nicht hergeben oder aufgeben willst? Dann hat Gott nicht den ersten Platz im Herzen. Wir spüren die Radikalität und genau davor haben wir Angst. Denken wir an das erste Sendschreiben in der geheimen Offenbarung. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Du hast ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Aber ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr um zu deinen ersten Werken. Das ist radikal. Denken wir an die Versuchungen Jesu. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Da zeigt uns Jesus, wie wir eine klare Vorstellung vom Auftrag unseres Lebens bekommen. Gott allein dienen. Ganz leben aus Gottes Wort. Und vor allem Gott nicht auf die Probe stellen. Gott will den Menschen ganz. Mit einem halben ist er nicht zufrieden. Ganz oder gar nicht habe ich dich lieb, wenn das schon in der menschlichen Liebe entscheidend ist. Angehören hat eine wunderbare Konsequenz. Nur der Mensch, der ganz Gott gehört, gehört sich selbst. Gott hat nur eines im Sinn, dass es uns gut geht. Er will, dass wir ihn lieben, damit es uns gut geht. Welch eine großmütige, selbstlose Liebe. Und der Gedanke geht weiter. Nur der Mensch, der ganz Gott gehört, liebt den Nächsten wirklich. Geht gut mit der Schöpfung um. Nur der Mensch, der ganz Gott gehört, ist bereit und in der Lage, seine Gebrochenheit auszuhalten und sie positiv zu gestalten.
Sie haben die meditativen Gedanken von Pfarrer Winfried Schnur gehört zum Thema Der Mensch bedingungslos als Sünder geliebt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und ich darf Sie jetzt einladen, mit Pfarrer Schnur noch ins Gespräch zu kommen über ein noch nicht ganz einfaches Thema, aber ein Thema, was uns alle betrifft. Und Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann vergessen Sie nicht, zuerst die 0049 zu wählen und dann die erste 0 wegzulassen. Es geht dann weiter 89-517-008-008. Pfarrer Schnur, Sie haben gesagt, uns klargemacht, was Sünde bedeutet. Sünde ein erstmal so abschreckender Begriff, etwas, mit dem wir uns ungerne befassen wollen. Und es heißt ja auch mal wieder, dass heute das Sündenbewusstsein, zumindest in großen Teilen der Gesellschaft, die jetzt vielleicht mit Religion nicht so vertraut sind, auch sehr geschwunden ist. Aber Sie wollten heute vor allem auch einen positiven Blick wenden auf den Menschen, der durch die Erbschuld einfach in Sünde sozusagen geboren ist. Aber Sünde meint eben hier auch die Verfehlung des wahren Menschseins, also ohne Gott leben zu wollen. Und Sünde meiden heißt dann eben mit Gott leben zu wollen und sich dafür zu entscheiden, ihm den ersten Platz im Leben zu geben. Wobei das nicht so ganz einfach ist immer. Oder ist das ein Prozess, der vielleicht auch mal ein ganzes Leben geht, zu erkennen oder vielleicht auch dagegen anzugehen, dass man als Mensch natürlich die Tendenz hat, alles selber immer in die Hand zu nehmen und vielleicht unbewusst auch in sich so dieses Urelement der Ursünde trägt, nämlich so sein zu wollen wie Gott und dann doch eben immer wieder aus eigenem Antrieb und ohne, ich sage jetzt mal Rücksprache oder ohne in Beziehung mit Gott zu stehen, eigenmächtig zu handeln. Wie kommt man da voran? Voran bei dem Projekt sozusagen, Gott in seinem Leben den ersten Platz zu geben.
Soll ich was sagen, oder?
Ja, im Moment sind wir noch im Gespräch. Ich weiß nicht, ob sich Hörer noch dazuschalten, aber vorab sind wir erstmal jetzt im Gespräch. Mhm.
Ja.
Keine einfache Frage vielleicht, aber ja, wie kommen wir dahin? Nochmal das vielleicht hier kurz formuliert. Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben, mich immer wieder so rückzubesinnen oder wie kann ich immer wieder auch einen Draht nach oben herstellen, den ganzen Tag über hinweg oder dass mir das auch zur Gewohnheit wird?
Also es ist wirklich keine leichte Frage, weil wie kommt Gott an uns heran? Wie geht das eigentlich, dass ich mal Gott so in den Blick bekomme, so wie wir jetzt versucht haben, es zu sagen, dass Gott wirklich dieser liebende Gott ist? Und wenn ich daran denke, wie die Gebrochenheit, wie tief die Gebrochenheit geht, das heißt also zum Beispiel, wenn ich in einer ganz schwierigen Familie groß werde, und wir hören ja da immer wieder so diese Beispiele, welche Probleme und welche Nöte und welche schlimmen Dinge in den Familien so geschehen können. Wie soll dann ein Mensch zu Gott kommen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Aber dahinter dürfen wir nie vergessen, dass Gott jeden Menschen im Blick hat. Und jeden Menschen, mit jedem Menschen geht, ohne dass er es schon vorher weiß, und dann diesen Menschen führt. Wichtig ist für diesen Menschen, dass er wirklich, zum Beispiel ein Wort zu sagen, sich der Wahrheit verpflichtet fühlt. Und dann wird Gott diesem Menschen das geben können, wo er ihn Schritt für Schritt führt, bis er dann einmal erkennt, ah, so ist es mit Gott. Und vielleicht einem Menschen begegnet, an dem er das ablesen kann oder so.
Ja, gleich mal mit so einer schwierigen Frage eingestiegen. Wir hören jetzt mal auch auf die Hörer, was Sie zu fragen haben. Einen ersten Hörer habe ich aus der Nähe von Regensburg. Und mit ihm bin ich jetzt hier auf Sendung zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Schnur. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich habe Gebetsschallblätter seit Jahrzehnten immer bestellt. Und da sind hinten drauf die Gebote. Und da heißt es beim 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ich habe in der Schule gelernt, in der Volksschule damals noch, du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Warum heißt es, ist es richtig jetzt, du sollst nicht Ehe brechen, weil es entspricht ja auch dem 9. Gebot. Und das wäre dann praktisch doppelt. Und heutzutage wird ja so viel Wert gelegt auf Geschlechtsverkehr, auch schon vor der Ehe. was ist da richtig? Das heißt nicht Unkeuschheit treiben, das heißt nicht selbstbefriedigen, keinen Verkehr haben mit vor der Ehe, nur in der Ehe. Hat sich da was geändert oder bin ich da falsch informiert?
Nein, da hat sich nichts geändert. In der Genesis heißt es ganz deutlich, Gott hat dem Menschen diese Kraft gegeben, damit er in der Ehe für die Nachkommenschaft sorgt. Ne? Und das ist natürlich jetzt ein schwieriges Kapitel, wenn man das jetzt mal ganz aufschließen würde, dass wir aber das Erste sehen, wozu Gott uns die Geschlechtskraft gegeben hat. Das ist das Erste und das Grundsätzliche. Und dann kommt nachher mit in Bezug auf die Ehe, kommt natürlich noch der ganz wesentliche Punkt dazu, dass das nicht einfach nur der Geschlechterfolge zu tun ist, sondern auch in Liebe zueinander. Und das ist die Garantie, für Nachkommenschaft sorgen und in Liebe zueinander beieinander sein. Diese beiden Dinge. Und wenn ich davon ausgehe, dann ist das diese Frage, und was ist mit der geschlechtlichen Kraft vor der Ehe oder so? Und da spüren wir, es ist wichtig, auf diesen Punkt hinzuleben und vorher es nicht zu tun.
Mensch, der das vorher getan hat und es gibt dann die Möglichkeit, er weiß davon, macht es aber trotzdem und andere weiß es nicht und macht es oder hat es gemacht. Wie steht der dann da vor Gott, vor der Kirche, vor sich selber?
Also jetzt wird die Sache nochmal ein bisschen anders. Also wenn wir die Dinge so sehen, dann ist das bei jedem ein bisschen anders. Wenn jemand, ich weiß nicht, wenn jemand eine solche Kraft des Geschlechtlichen in sich hat, dass er das so nicht immer so schaffen kann, dann kann man also wirklich, würde ich wirklich sagen, dass Gott also auch die Dinge sieht, wie sie sind. Da gibt einer sich Mühe, aber es geht nicht. Und dann ist das schon mal ganz anders, als wenn einer sich einfach nur über die Dinge hinwegsetzt und sagt, ich mach das oder so. Ne? Also hier müssen wir die einzelnen Dinge sehen und den einzelnen Menschen, wie er damit umgeht. Und da müssen wir voll Liebe sein zu diesem je Einzelnen.
Ja. Also danke mal für diese Frage, die natürlich jetzt hier nochmal auf ein ganz, ganz neues Feld eröffnet. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, das vielleicht dann einfach nochmal mit einem Seelsorger weiter zu klären. Wir haben noch weitere Hörer, die jetzt auch in Bezug auf das Thema noch fragen wollen. Ja, dann dürfte ich Sie einfach verabschieden und danken für Ihre Frage. Auf Wiederhören. Aus Bernbach, da ist jetzt Schwester Gerlinde zugeschaltet. Sie sind auf Sendung, ich begrüße Sie.
Grüß Gott. Ich möchte mich erstmal bedanken für diese guten Worte. Ich bin Ordensschwester, also jetzt, ja. Und es ist gar nicht immer so einfach, Gott immer den ersten Platz einzuräumen und abzutreten. Weil wir sind ja auch Menschen, auch wir Schwestern sind Menschen, zölibatär, aber die erste Liebe soll immer Gott gehören. Aber manchmal liebt man auch sehr Menschen. Und wir sollen ja auch die Menschen lieben. Aber es ist jeden Tag ein neues, diesen Gott lieben, weil er uns liebt. Und weil ich von ihm, ich weiß ganz genau, der liebt mich. Und es ist immer wieder einen neuen Anlauf zu nehmen, dies jeden Tag zu erneuern, diese Liebe. Es ist doch so.
Ja, schön, dass Sie das sagen, vielleicht auch gerade als Ordensschwester.
Ja. Ist jeden Tag muss ich das neu machen.
Ja, jeden Tag neu.
Ja.
Jeden Tag neu. Und nicht vergessen, dass Gott uns immer im Blick hat. Also zum Beispiel, wenn ich den Tag morgens beginne. Und morgens den Tag beginne, wenn ich das von mir sagen soll, ich beginne den Tag immer mit dem Zeichen des Kreuzes, damit ich wirklich im Zeichen von ihm, von seiner Liebe, die vom Kreuz ausgeht, damit ich von dieser Liebe getragen bin. So, und dann beginnt der Tag. Und dann ist Gott mit mir. Und worauf es ankommt, ist vielleicht nicht, dass das immer so klappt, aber dass das immer, wenn wir merken, stopp, das da war jetzt nicht gut, dass wir dann umkehren können, weil wir so getragen sind, geführt sind von diesem Blick Gottes über uns und der immer wieder uns einen Tipp gibt, Moment, und dann ist es gut so. Und es kommt nicht darauf an, wie oft ich das jetzt nicht so ganz gut mache, sondern es kommt darauf an, dass ich immer wieder mich auf Gott zurückbesinne und spüre, wie er da ist und dann in diesem Augenblick sage, stopp, mein Gott, jetzt wieder neu.
Ja, richtig. Ich mache das ja jeden Morgen. Das ist im Bett schon mein erster Gedanke. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich in Gedanken sündige. Das geht so flott. Da staune ich immer über mich selber. Aber Gott Dank bekomme ich dann wohl auch die Gnade, wieder nicht an diesen Gedanken hängen zu bleiben. Ja, das wäre dann schon wieder sündhaft, dass ich dann sage, lieber Gott, du weißt es, segne sie. Segne diese Schwester oder diesen Menschen, über den ich mich innerlich ärgere. Der andere merkt das ja gar nicht. Und dann bin ich immer froh, wenn ich diese innere Eingebung bekomme, diesen Menschen zu segnen. Dann werde ich wieder ruhiger. Dann verletzt mich auch dieser Gedanke, Ärger zu haben auf die oder demjenigen.
Ja. Also wir dürfen nie vergessen, das war ja auch dieser Gedanke der Gebrochenheit, dass diese Gebrochenheit, die ist in uns und die steigt immer wieder neu hoch, ob wir das wollen oder nicht.
Ja.
Und dann ist die Gebrochenheit, die kommt manchmal so stark hoch, dass auf einmal das, was wir eigentlich wollen, das ist auf einmal weg, weil das so mächtig ist.
Ja.
Und zu wissen, zu glauben, dass Gott mit dieser Gebrochenheit, in dieser Gebrochenheit uns liebt. Er liebt uns so, wie wir sind, in dieser Gebrochenheit. Und deswegen hat diese Gebrochenheit schon von innen her wieder einen neuen Sinn bekommen.
Ja, schön.
Also betrifft uns alle oder ist eine tägliche Übung, eben nicht daran zu verzweifeln, dass wir immer wieder in schlechtes Fahrwasser kommen oder immer wieder diese gleichen Fehler vielleicht auftauchen, sondern ja vielleicht jeden Tag immer wieder ein Stückchen mehr unser Herz für die Liebe Gottes dann zu öffnen, wenn wir gerade vielleicht ganz weit weg sind oder wirklich ja wie in so einem Sog, in einem negativen Sog drin sind.
Mhm. Ja, wenn wir dann manchmal so ein bisschen ins Negative abrutschen, dann ärgern wir uns über uns selber, dass das uns wieder passiert ist. Und in diesem Augenblick geschieht etwas, was ich nicht so gut finde, nämlich in diesem Augenblick lieben wir uns nicht so, wie wir sind. Gott liebt uns viel schöner, als wir uns selber lieben. Wir meinen, ach Mensch, ist mir das schon wieder passiert und so. Aber Gott sieht mit ganz anderer Liebe darauf. Und das scheint mir wichtig zu sein, dass wir immer in jedem Augenblick an seine Liebe glauben und uns von seiner Liebe neu umstimmen lassen, um uns auch selber so zu lieben, wie Gott uns liebt.
Ja, welch ein Glück für uns.
Ja, da sprechen Sie wahrscheinlich den entscheidenden Gedanken an, dass wir uns am meisten im Wege sind, indem wir uns da nicht selber verzeihen können, oft. Oder eben uns verschließen, weil wir nicht anders können oder weil wir gar nicht glauben können, dass Gott uns in diesem Moment, wo wir vielleicht wirklich ja was ganz Blödes getan haben, dass er uns dennoch liebt und gerade dann vielleicht auch liebt. Ja, danke jedenfalls, Schwester Gelinde, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich danke von Herzen.
Alles Gute.
Ja, Ihnen auch.
Und danke. Ihrem Orden. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
In Obermaubach wartet Frau Borg. Bitte, jetzt sind Sie dran.
Ja, schönen guten Morgen. Grüß Gott. Erstmal ganz lieben Dank, großen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie es wagen, den Begriff Radikalität zu verwenden. ja, und damit zusammenhängend, wie auch mit meiner Vorrednerin, dieses große Problem Primat Gottes. Also ich kann also nur beipflichten, auch ich kenne die Situation und habe also ein bisschen begriffen, dass es darum geht, mein Gegenüber da, wo ich schimpfen möchte, mich ärgert, zu segnen. Ja, steht ja auch so in der Schrift, du sollst Segen sein. Ich habe aber noch einen anderen ergänzenden Gedanken, der, ja, also er taucht im Außen für mich zu wenig auf. Eucharistie, das ist doch der Grund, warum der Vater uns die Christuskraft des Sohnes geschenkt hat. Nicht, dass wir uns in der Eucharistie da ein Stückchen Gold zum Heiligenschein abholen, sondern dass wir wirklich seine Christuskraft verwenden. Das heißt für mich, dass ich also vor den Vater trete in meiner ganzen Armseligkeit. Er weiß um die Erbärmlichkeit meiner Natur. Und deswegen, aus diesem Grund, hat er uns das Geschenk gemacht, dass wir uns auf seinen Sohn berufen. Und dass wir also vor ihn hintreten dürfen und sagen, Vater, ich vermag nicht. Aber dein Sohn, er geht uns voraus und das, was ich noch nicht vermag, meinem Gegenüber zu verzeihen, ihm Gutes zu wünschen, weil ich so unvollkommen und selber so bedürftig bin. Er geht mir voraus und ich schließe mich, so Gott will, irgendwann an. Aber jetzt, bitte, im Namen deines Sohnes, so hat Jesus ja immer gesagt, und was ihr in meinem Namen erbittet, das erfüllt euch der Vater. Und ich glaube, das könnte uns eine Krücke, eine Hilfestellung sein, dass wir wirklich unsere tiefe Schuld und Sündenverfallenheit annehmen, akzeptieren, aus dieser Armseligkeit eben diese große Kluft zwischen uns und dem Vater sehen, anerkennen und sagen, nicht wir, nein, aber du, du vermagst. Und dann gelingt in Anführungsstrichen, gelingt überhaupt nicht. Aber damit schenken wir dem Primat Gottes wenigstens unsere Bereitwilligkeit zur Liebesfähigkeit und dann auch diese Opferbereitschaft, uns selbst dann in dem Moment zurückzunehmen und sagen, Gott, Vater, ich und du weißt, ich schaffe es nicht, aber so du willst, im Namen deines Sohnes.
Ja, ich möchte danken, dass Sie auf diesen Gedanken, dass Sie diesen Gedanken hineingebracht haben. Wenn ich bitte noch einen kleinen Schritt oder großen Schritt weitergehe, dieser Jesus, der ist nicht nur vor mir, den ich anschauen kann, wie er es gemacht hat, dass ich mich mit ihm verbinden kann, sondern dieser Sohn Gottes, dieser Jesus, der ist in mir drin, ich bin getauft, der ist in mir drin und zwar, er ist in mir drin als der, der die Schwächen aller Menschen getragen hat, also auch meine, dort, wo es mit mir nicht gut geht. Das alles trägt er und so ist er in mir und so bin ich mit ihm sozusagen eins. Er in mir und ich in ihm, wir sind eins und so kann ich leben mit ihm in meiner Gebrochenheit, weil er in meiner Gebrochenheit da ist.
Vielleicht da noch die Ergänzung, weil wenn ich jetzt nur meine Gebrochenheit und meine Sündhaftigkeit sehe und mir das immer nur vor Augen ist, dann denke ich, wird das auch schwierig, dann wird das also einseitig oder dann bekommt das eine Schieflage vielleicht, weil ich dann vor lauter Gebrochenheit den Lebensmut verliere. Aber wenn ich mich darauf berufe, Gott ist in mir, dann bin ich auch die Herrlichkeit Gottes. Die ist dann auch in mir. Also dann haben wir hier das Zusammenspiel von beidem.
Also ich bin bei euch alle Tage. Und ich denke, wir sollten uns wirklich ein bisschen daran üben, ihn viel häufiger anzurufen in seiner Christuskraft. Und dann nicht so aus diesem Asche auf mein Haupt, also ich bin schlecht und ich schaffe das nie, sondern eben, darum habe ich eben den Begriff Armseligkeit, Erbärmlichkeit benutzt. Das heißt, es ist so gering, was in mir ist, aber er macht es groß und nur er, nicht ich. Ich glaube, das könnte ein Moment sein, dass uns dann doch manches Mal unter die Arme greifen kann, denn wir von unten nach oben schaffe nicht den Weg. Jesus hat ja gesagt, nur was von oben gekommen ist, rettet. Und das ist er allein. Wir können also ihn immer nur bitten und um Erbarmen bitten. Und das passt auch so ein bisschen in die vorösterliche Zeit, dass er allein ist unser Retter, unser Heilbringer. Und alles, was wir machen können, naja, also ich will mich jetzt nicht wiederholen oder ins Plappern geraten. Ich hoffe, ich hab den Gedanken, der mir wichtig war, ich habe den rüberbringen können.
Ja, und das haben Sie gemacht. Ich denke, das ist verständlich geworden. Vielen Dank, Frau Borg. Und,
ich verschwinde aus der Leitung und bedanke mich. Ja.
Weiterhin alles Gute und Gottes Segen auch für die Fastenzeit, auch für Sie. Auf Wiederhören.
Für alle, ne?
Danke. Eine letzte Hörerin, können wir noch was auf Sendung nehmen? Ich bin noch verbunden mit Frau Vogel aus Roth am Lech. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott aus Roth. Ich habe zwei Fragen. Und zwar ist Jesus auch für die Menschen gestorben, die vor ihm gelebt haben. Bekommen die dann auch das ewige Leben? Ich weiß nicht. Und die zweite ist, Gott hat ja dann, so steht es in der Bibel, Adam und Eva rausgeworfen aus dem Paradies. Also auch einen Fluch ausgesprochen, so verstehe ich das immer. Also unter Schmerzen, Gebären und so weiter. Hatte dann die Liebe Gottes sich wieder gezeigt, indem er als Jesus auf die Welt in die Welt gekommen ist, also diese Liebe wieder als Mitleid gezeigt, um dann doch wieder die Menschen, um wieder eine Möglichkeit zu geben, zurückzukommen ins Paradies. Kann man das so verstehen oder zusammenfassen?
Mhm.
Ja, also die zwei Fragen.
Das übergeben wir jetzt noch an Pfarrer Schnur.
Okay, danke schön, ja. Ich höre zu.
Ja, also Sie kennen diese wunderschöne Geschichte über Maria, dass Maria von der Erbsünde befreit war. Ja? Sie ist also ganz in der Gnade ins Leben getreten. Aber das war ja vor dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und an dieser Geschichte können Sie erkennen, dass das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, dass das also hineinreicht in die ganze Geschichte der Menschheit. Von A bis Z. Das wäre ja auch eine ganz komische Geschichte, wenn Jesus nur die erlöst hätte, die nach ihm, nach seinem Tod geboren worden wären. Das wäre ja ganz komisch, ne? Also, und das hängt eben damit zusammen, dass Gott der ewige Gott ist, der über der Zeit ist und alles, was er tut, das ist, hat einen Ewigkeitsbezug.
Ja, aber die Mutter Gottes stellen wir ja immer hervor, also voll der Gnade, sie ist die Gebenedeite. Aber Sie meinen, dass auch die anderen Menschen, die
jetzt natürlich, also nicht alle Menschen, also geht bis Adam.
Ja, schön. Mhm. Gut. Und diese, kann man das so sagen, dass dann die Liebe Gottes sich als Mitleid wieder gezeigt hat, indem er dann, ja, um diesen Fluch wieder aufzuheben, den er doch da gesprochen hat. Und wie verträgt sich das mit diesem, wie passt das zusammen, diese unendliche Liebe Gottes und trotzdem dann diesen Rauswurf?
Ja.
Ja,
also diesen Fluch.
Ja.
Also mir gefällt dieses Wort Fluch gar nicht so sehr, weil es ist einfach die volle Konsequenz dessen, was der Adam oder Eva getan haben. Also das ist eine Konsequenz dessen. Das ist also nicht, dass Jesus sagt, jetzt raus damit und so weiter, sondern er sagt, ich habe dir den freien Willen gegeben. Wenn du dich so entscheidest, dann trägst du die ganze Konsequenz dessen, was diese Entscheidung bedeutet, die musst du jetzt tragen. Und das ist doch nur ganz konsequent.
Ja, das ist logisch. Ja, das ist aber logisch,
kein Fluch,
ja.
Sondern eine Konsequenz dessen, was ein Mensch tut gegen Gott.
Aber warum wird dann Gott wieder inkonsequent?
Ne, Gott wird nicht inkonsequent, sondern der Mensch ist ja, wenn er, Sie müssen das ganz andersherum sehen, wenn der Mensch jetzt in diese Strafe geht, ja, dann hat Gott jetzt wieder einen ganz neuen Schritt auf den Menschen zugemacht, in seiner bedingungslosen Liebe zu uns, und hat gesagt, also ich möchte das, was du als Konsequenz zu tragen hast, da möchte ich wieder, da hinein möchte ich wieder meine Gnade geben. Und ich möchte dich daraus wieder herausholen, dass du wieder in meiner Nähe sein kannst.
Die Gnade.
Also die, die Liebe, die jede Gesetzlichkeit vielleicht überflügelt.
Ja, okay.
Trotzdem danke für
diese guten, wichtigen
Fragen. Danke Ihnen. Ja, alles
danke.
Gute, Frau
Ihnen auch, danke.
Vogel.
Vogel,
auf Wiederhören.
Okay. Ciao.
Ja, damit kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Viele Fragen sind da natürlich noch, klar, das wird uns weiter im Leben begleiten. Aber ich denke, Sie haben es auch geschafft, uns eben auch diesen positiven Blickwinkel zu zeigen, wie der Mensch bedingungslos als Sünder geliebt ist und wie die Kraft der Liebe immer wieder doch die größere Kraft trotz aller Fehler und Schuld ist und in unserem Leben sein kann. Vielen Dank, Pfarrer Schnur. Es wird auch noch einen zweiten Teil zu diesem Thema geben, dann im April. Dann können Sie den zweiten Teil, die Fortsetzung zu diesem Thema hören. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Auf Wiederhören, Herr Pfarrer Schnur.
Ja, auf Wiederhören, und ich danke auch.
Wenn Sie vielleicht noch einmal nachhören möchten, was Sie jetzt nicht alles am Stück gehört haben, dann können Sie das gerne tun. Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org im Podcast-Angebot. Da erwartet Sie die ganze Fülle des Programms. Und da können Sie dann auch aussuchen, was Sie hören wollen, und sich das herunterladen. Sie können auch immer im Tagesprogramm nachgucken, ob es noch eine Information gibt zu der Sendung oder auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen beim CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der 08328 921 120.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.